Talk about Menschenrechte, der Amnesty München Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk about Menschenrechte. Ich bin Alisa und mit mir dabei ist heute die Maria und die Tara. Und wir sprechen über das Thema Gender Roles. Kurz zu Tara, als deine Einleitung von mir. Sie ist Autorin und Kulturwissenschaftlerin und Expertin sozusagen auch in dem Bereich. Und Tara, vielleicht magst du dich kurz nochmal vorstellen.
Ja, ich bin Tara, ich bin Autorin und Kulturwissenschaftlerin. Und ich weiß nicht, ob ich Expertin bin, aber zumindest beschäftige ich mich sehr gerne und viel mit dieser Thematik.
Okay, sehr schön. Vielleicht kannst du so kurz erzählen, wie du das erste Mal mit den Themen oder vor allem mit Feminismus und auch, womit du dich mehr beschäftigst, toxischen Beziehungen in Berührung gekommen bist.
Ja, toxische Beziehungen, klar, hatte ich vor allem selber. Und damals, als ich gemerkt habe, dass ich in einer stecke, war das Thema noch gar nicht so in Deutschland und habe mich dann dementsprechend damit beschäftigt. Und nachdem ich mich dann 2-3 Jahre sehr intensiv damit beschäftigt habe, bin ich immer wieder auf so eine gläserne Decke gestoßen und habe gemerkt, okay, das hängt extrem viel eben auch mit Feminismus zusammen, wie Frauen gesehen werden in der Gesellschaft. Und dass das wieder, mittlerweile ist es ja leider ein Buzzword, deswegen verwende ich es gar nicht mehr so gerne, aber auch mit toxischen Medien zusammenhängt, wo ich dann als Kulturwissenschaftlerin wieder ein bisschen mehr darüber auch gelernt habe und weiß, wie eben kulturelle Identitäten gebildet werden und klassische Konditionierungen durch patriarchale Strukturen, bla bla bla. Und dass eben toxische Beziehungen oftmals Frauen dann Opfer werden. Mhm.
Unser Thema heute ist ja vor allem Gender Roles in Social Media. Und wie würdest du denn die heutzutage in den sozialen Medien dargestellten Geschlechterrollen beschreiben? Und wie haben sich diese in den letzten Jahren entwickelt?
Ich finde, dass es so immer mehr zwei Fronten gibt. Normalerweise würde man ja schon sagen, dass sich alles ins Positive entwickelt hat und vor allem Instagram eine sehr linke, aufgeklärte Bubble ist. Aber sobald ein Video von mir mal viral geht, das heißt also außerhalb meiner Bubble ausgespielt wird, werde ich mit einer ganz anderen Realität konfrontiert. Das passiert erst heute wieder tatsächlich, seit gestern Abend. Es ist schon echt extrem, wie ich möchte fast schon sagen, zurückentwickelt die Jugend gerade ist, wie sie Gender-Roles, Englisch, Feminismus und Paarbeziehungen oder heterosexuelle Paarbeziehungen sehen.
Woher kommt das denn, dass eben auch zum Beispiel auf TikTok, das ja eigentlich eine eher junge Plattform ist, dann wirklich so veraltete Geschlechterrollen gezeigt werden?
Gute Frage. Wahrscheinlich immer noch wegen Popkultur und Medien, weil dann so Filme wie 365 oder ich weiß gar nicht, wie der richtig heißt, 365 Days oder was auch immer, gar keine Ahnung. Ich habe den nie gesehen, der wird mir immer nur empfohlen, dass ich ihn mir angucke. Da geht es wohl auch um dieses typische Dominanz, Alpha-Male, toxische Beziehungen, bla bla bla. Auch in Büchern dieses typische Enemy-to-Lover-Geschichten, was ja immer so gehypt wird, also diese toxischen, obsessiven, dominanten Beziehungsfantasien werden vor allem bei jungen Menschen extrem gepusht und gefördert. Und ich glaube, dadurch werden dann auch eben eher Videos viral gehen, die sagen, ja, wenn der Mann sagt halt der Mauer, dann setze dich hin und hält sie Fresse. Und junge Mädchen sagen, ach, sehr dominant. Ja, gut, mit 25 oder mit 30 denkst du das dann vielleicht nicht mehr.
Ja, wird ja auch extrem romantisiert dann in solchen Filmen einfach.
Ja, das ist halt, der liebt mich, deswegen ist er eifersüchtig. Nee, der ist eifersüchtig, weil er keinen Selbstwert hat. Mhm. Also jetzt nicht, das Romantische ist, hat nichts mit dir zu tun. Aber diese Reflexion, habe ich das Gefühl, tritt, wenn sie eintritt überhaupt, doch dann vielleicht später ein.
Und du meintest ja gerade, dass bestimmte Videos dann auch viral gehen. Welche Rolle spielt dann der Algorithmus?
Ja, man sagt ja immer, dass der Algorithmus vor allem bei TikTok extrem gut funktioniert, extrem gut auf dich abgestimmt ist. Das denke ich unter anderem auch. Da darf man aber nicht vergessen, dass man dafür auch eben auch Heavy UserIn sein soll. Also man muss dann auch die ganze Zeit online sein, damit der Algorithmus checkt, was du sehen willst. Und wenn du das nicht bist, dann werden eben die erfolgreichsten Videos ausgespielt und das sind dann eben eher die, wo du dann auch sofort denkst, so, okay, das ist das Internet.
Meinst du, dass es dann zum Beispiel auf Creatorinnen auch einen Einfluss hat, dass dann bestimmte Videos eben durch Likes, Kommentare und so gepusht werden, dass dann so eine Art Belohnungssystem ist und dadurch dann auch bestimmter Content eben weiter produziert wird, weil dieser dann auch durch Klicks und so belohnt wird?
Also ich kann mir das schon vorstellen, ich habe mal mit so einem Management gesprochen, nicht mit meiner Managerin, sondern mit einem, so einem TikTok-Management, einfach so mich unterhalten, habe gesagt, dass ich da nicht so Erfolg habe, beziehungsweise diesen Code noch nicht geknackt habe, das war vor so einem Jahr, und dass ich da die ganze Zeit nur Hate kriege, die ganze Zeit, weil ich halt der Masse dann ausgespielt worden bin, weil TikTok mich noch nicht einzuordnen wusste und ich bin dann die ganze Zeit auf Straight Talk gelandet, so nennt man das, weil da eben die Stimmung generell aggressiver aufgeladen ist. Und dieser Typ von TikTok oder von dieser Agentur hat mir dann gesagt, ja, du musst halt einfach witzige Videos für junge Menschen machen, mach doch so Beziehungsvideos, so Klischees, so, ja, wenn du deine Tage hast, dann bist du voll aggro und so. Und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall werde ich solche Videos machen. Hat er gesagt, ja, was ist das Einzige, was funktioniert halt so. Und da habe ich gesagt, nee, also das sehe ich gar nicht so. Und ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass das die Realität ist und oder sein sollte. Auch wenn man, ich habe letztens auch über deutsche Kinofilme gesprochen, dass immer so Rom-Coms mit Happy End, die völlig seicht, gar keinen Tiefgang, gar nichts haben, dass die immer wieder Kinos füllen, weil alle anderen irgendwie zu blöd sind und nichts anderes verstehen. Ja, der Meinung bin ich einfach nicht, sondern es wird halt immer nur das produziert, weil es halt früher funktioniert hat und die Leute gehen rein, weil es sonst nichts gibt aus Deutschland oder wenig, sage ich mal, was dann diese Popularität erreicht. Und das ist dann halt so eine Dauerspirale, aus der man gar nicht ausbricht, weil man sich nicht traut. Und ich glaube aber nicht, dass die Leute das unbedingt sehen wollen.
Mhm. Ja, auch wenn es dann so aus, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so der Berater eigentlich auch so für, oder von der Managementagentur, was du gesagt hast, wenn der das dann auch so weiter verbreitet, also da werden ja mehrere Leute auf den zurückkommen und einfach sich fragen, so okay, wie kann ich jetzt möglichst stellen, eine Followerschaft da aufbauen. Und also dann sind das ja auch eher, also in der Hinsicht auf jeden Fall kontraproduktive Tipps im Hinblick auf die Geschlechterrollen.
Ja, 100%. Ja. Definitiv. Und da war ich auch, muss ich schon sagen, erschrocken, weil ich mir dachte so, okay. Und ich habe dann halt auch ganz klar gesagt, ich werde es nicht machen. Und dann hat er mir gesagt, dann kann ich keinen Erfolg haben. Dann habe ich gesagt, ja, dann ist es so. Dann halt nicht. Gut, muss ich mitleben. Ja. Hängt jetzt auch nicht mein Leben von ab. Aber ich werde definitiv keine Couple-Prank. Ich kann es nicht mal zu Ende aussprechen.
Hat das einen bestimmten Grund, warum du dich vor allem auf die Plattform TikTok fokussierst? Oder wie ist die so in dein Auge gesprungen? Oder war das einfach nur Zufall?
Nee, das war Zufall. Also Instagram ist ja viel älter. Und dementsprechend viel weniger wild, sage ich mal. YouTube war nie so mein Ding. Und TikTok, da waren solche Videos online, wo ich mir dachte, oh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das posten würde. Mit dem Blick auf den Job irgendwann mal. Da sind Sachen, wo man sich denkt, uff. Ah, und das hat mich so total gecatcht damals, dieses Rohe bei TikTok. Also so junge Leute, so gerade so Gen Z und ich weiß nicht mal, ob danach noch was kommt. Krass. Also ehrlich, die Witze, dieser harte Grad auch an sexualisierten Witzen, was da auch als normal gesehen wird, es ist völlig, man, das will ich auch gar nicht so klischeehaft betonen, aber es ist schon, wirkt zumindest krass verroht, wo ich mir denke, wow, dafür bin ich aber zu prüde, weiß ich jetzt nicht. Da ist alles so extrem, habe ich das Gefühl, so Ansichten, Witze, puh, das kann witzig sein, das kann aber auch schon erschrecken.
Ja, ich habe da auch, also ich habe selber TikTok nicht, aber auch ein bisschen zur Vorbereitung. So heute habe ich dein TikTok so ein bisschen durchgescrollt und ich glaube, das war auch auf deiner Instagram-Seite mit diesem einen Trend, wenn ich mich da richtig daran erinnere, wo dann hauptsächlich irgendwelche Typen gepostet haben, was sie bei deinem Date oder was sie dir so antun würden mit irgendwelchen Gewaltsachen. Wo ich mir auch wirklich dachte, so, wie kommt man überhaupt auf die Idee, sowas zu produzieren und dann auch wieder zu reproduzieren,
Das ist,
aber
einer fand die Idee super. Und dann
ja.
dachte ich, okay, 1% der Menschen sind Psychopathen, was schon viel ist. Und dann finde ich aber nicht nur 1% geil, sondern 50. Und dann denke ich mir, okay, did I miss the joke? ja, schon krass, ist schon eine Nummer.
Ja, voll, auf jeden Fall.
Kannst du vielleicht, Tara, noch kurz für unsere ZuhörerInnen erklären, was du machst eigentlich? Also, was du
Leider.
auf Instagram und TikTok, mit den Videos auch, machst, sage ich mal.
Ja, das heißt Stitch. Also mittlerweile schneide ich es selber zusammen, aber einfach auf Videos reagieren, die misogyne, sexistische, veraltete, und unter anderem dann auch sehr gefährliche Wertesysteme reproduzieren. Darauf reagiere ich dann einfach in meiner gewohnt sarkastischen Art.
Also für die Leute, die das jetzt vielleicht noch nicht so angesehen haben, ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Ich bin, habe da auch schon ein paar, ich will jetzt nicht Stunden sagen, aber verbracht und die
Ja.
durchgeschaut. Also es ist sehr, sehr amüsant, sehr entertaining auf jeden Fall.
Ja, es heißt sogar Infotainment, weil ich
Ja, wirklich?
ja, weil
Cool.
ich aufkläre, aber eben witzig, deswegen Infotainment. Finde ich auch eine schöne Beschreibung so dieser Tätigkeit. Das ist halt nicht einfach nur debiler, stumpfer Humor, sondern man soll halt was mitnehmen, aber es ist auch nicht nur Infos mit erhobenem Zeigefinger, das darfst du nicht, weil da hört dir eh keiner mehr zu.
Ja.
Wir den ganzen Tag vollgeballert werden mit Content.
Ja. Ja, ist ja wahrscheinlich manchmal auch, also da ist das wahrscheinlich auch ein bisschen so der leichtere Weg, dass man wirklich Leute erreichen kann, weil wenn man da sofort immer so darauf zugeht, das machst du falsch,
Ja,
das machst du
da ist
falsch,
gar
dann
keiner.
gehen
Hat
wir
auch
die
niemand
Leute,
mehr Bock
ich höre
drauf.
dich nicht.
Das ist ganz krass. Also es gibt auch von Funk war das, glaube ich, so ein, ich weiß gar nicht, ob die zu Funk gehört haben. Das war mal so eine Diskussion. Mitreden heißt das Format. Das ist so crashed auf TikTok, die wurden so geslendert da, ciao, weil sie eben gesagt haben, aber das ist so und so. Und da hatte halt gar keiner Bock drauf. So erreichst du halt auch diese Gen Z überhaupt nicht mehr, gar nicht.
Also wir haben jetzt auch schon so ein bisschen über die Geschlechterrollen gesprochen, die da eben verbreitet werden, auch in wirklich großen Massen. Wie beeinflusst das denn unseren Alltag so konkret?
Naja, also es ist wirklich erstaunlich. Ich habe jetzt gestern ein Video gestützt von so einem Typen und seine ganzen Fanboys mobben mich gerade schon seit 24 Stunden und er hat mir auch gedroht, ganz viele Fake-Follower zu kaufen, um meinen Account zu crashen, bla bla bla, was auch immer. Und ja,
War das
scheißegal.
der, der gesagt hat, Frauen sollen ihre Grenzen kennen?
Genau, und dass Frauen und Männer sind schon so. Und dann ist er aber immer so
Naja.
abgerutscht und hat gesagt, ihr wisst, was ich meine. Und ich so, nein.
Und
Oder
eigentlich ist er ja für Gleichberechtigung, meinte er
genau,
ja.
dies und jenes.
Ja, genau.
Und dann hat er mir passend zu seinem Statement, dass Frauen halt aufs Maul kriegen, wenn sie ihre Fresse nicht halten, mich dann bedroht in meinen Privatnachrichten. Und ich dachte, das ist irgendwie so eine Nullnummer. Ich meine, I'm sorry für mich persönlich, ja. Hat aber wohl eine halbe Million Follower auf TikTok. Nein, ich sage jetzt nicht
Wow.
FollowerInnen, ich sage Follower, weil ich kann es mir nicht anders erklären. Und da haben ganz, 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 ganz viele Typen drunter geschrieben, ja, er hat ja recht, du checkst es nur nicht. So, und diese ganz, ganz, ganz vielen Typen leben das dann auch in ihrer Beziehung aus. Wenn die Frau dann sagt, sorry, ich fand es gerade richtig scheiße, was du gemacht hast, dann ist halt eine Schelle, weil du kannst es wagen.
Ja. Ja, ist ja auch extrem dann so Victim Blaming, weil man einfach sagt, okay, ja, die Frau hat in der Situation dann irgendwie zu laut gesprochen, oder wenn ich das richtig in Erinnerung habe von dem Video?
Nee, er hat gesagt, die Frau wird dann ein bisschen zu cool.
Ah, okay.
Das ist, was ich meine. Nee, wir wissen nicht, was du meinst. Ja, schwierig.
Ja, und du meintest ja, dass Frauenhass eben so unter Männern sehr verbreitet ist, aber ein großes Problem ist ja auch internalisierte Misogynie. Vielleicht kannst du da noch kurz drauf eingehen, also so den Begriff definieren und auch kurz erklären, wieso das halt auch problematisch ist in unserer Gesellschaft.
Ja, internalisierte Misogynie ist ein sehr langes Wort. Es ist einfach verinnerlichter Frauenhass, wobei ich das Wort Frauenhass immer so ein bisschen schwierig finde. Natürlich, man denkt dann immer, davon bin ich ja nicht betroffen, ich hasse ja gar keine Frauen. Und dann übernimmt man wieder nicht Verantwortung und sagt so, ich hasse keine Frauen, ich finde Frauen super. Ja, aber wenn du sagst von dir, Frauen sind generell ein bisschen anstrengender, dann ist das schon tatsächlich internalisierte Misogynie. Ich chill lieber mit Typen, Frauen sind mir zu viel Drama, ich weiß gar nicht, wie ich mich schminke. Ach, weiß ich nicht, ich trinke lieber Bier mit den Boys. Ja,
dieses Pick-me-Girl-Verhalten.
Ja, vor allem dieses Pick-me-Girl-Verhalten, da sind ja auch immer andauernd so Diskussionen, ob das jetzt wieder internalisierte Misogynie ist, wenn man eine Frau Pick-me-Girl nennt. Und auch das ist dann wieder so, ich würde sagen, jein. Ganz klares Jein, weil wenn eine Frau andere Frauen degradiert, um selbst als besser wahrgenommen zu werden, dann ist es tatsächlich ein Pick-me-Girl, weil durch ihr misogynes Verhalten ist sie selber ein Pick-me-Girl. I'm sorry, habe ich auch überhaupt gar keine anderen, da habe ich auch gar keinen Bock, irgendwen da noch zu verteidigen. Aber wenn ich zum Beispiel trinke wirklich lieber Bier und bin deswegen kein Pick-me-Girl, weil ich sage nicht zu der Frau, die neben mir steht und ein Aperol trinkt, dass sie jetzt deswegen scheiße ist. Also solange einfach Frauen sich gegenseitig auch den ganzen Tag ununterbrochen bewerten, mir ist scheißegal, was du trinkst, ob du ein Aperol trinkst oder 5 oder 3 Bier oder keins oder ein Wasser, es interessiert mich einfach nicht. Und ich denke, das ist so die beste Art, das zu machen, weil geht dich auch ein Scheißdreck an, was die Frau neben dir trinkt, deswegen ist sie nicht die oder die oder die oder die Frau, sondern einfach irgendeine Frau, die gerne irgendetwas trinkt. Ja.
Ja, und ein großes Problem ist ja auch, dass ich glaube, im Alltag wir alle das einfach so sehr verinnerlicht haben, dass wir uns wirklich ständig hinterfragen müssen, wieso wir gerade über eine andere Frau bestimmte Sachen denken. Also ob das, woher das einfach kommt. Und ich glaube, das ist auch einfach so ein Prozess, den man durchmacht und man ist dann nicht irgendwann mal komplett frei von internalisierte Misogynie, sondern man muss einfach ständig sich hinterfragen und auch an sich arbeiten und auch mal eingestehen, dass man vielleicht in der Vergangenheit Frauen wirklich verurteilt hat und es nicht richtig war.
Oh, ich habe Frauen so anstrengend gefunden. Oh mein Gott. Dann irgendwann dachte ich mir, boah, Tara, weißt du, was das einzige Problem ist? Du.
Ja, dazu muss man halt auch genug Mut haben, das einfach zuzugeben vor sich selber und vor den anderen. Kann, glaube ich, auch nicht jeder, deswegen.
Nee, aber es ist ja auch, sag ich mal, normal, wenn man in patriarchalen Strukturen aufwächst und komplett klassisch darauf konditioniert wird, dein Leben lang, dann findest du Celine Dion, wenn sie besonders laut kreischt in ihren Liedern, eben anstrengend. Und alleine, dass ich gesagt habe, kreischt anstatt singt, ist auch schon internalisierte Misogynie. Ja. Das ist krass, das sind so ganz kleine Sachen immer nur.
Ja, vieles davon ist einem auch also gar nicht so bewusst, mir fällt das auch auf. Und ich meine, ich setze mich mit den Themen jetzt auch schon wirklich eine Weile so auseinander und hin und wieder muss ich dann auch einfach kurz anhalten und mir denken so, hä, wieso habe ich das jetzt über diese eine Person da gedacht, dass das überhaupt in nichts begründet eigentlich. Ja. Oder Sachen, auch Redewendungen oder sowas, das fällt einem, man benutzt es halt so beiläufig und dann hin und wieder trifft es einen dann so eigentlich, was man da gerade gesagt oder gedacht hat und denkt sich so, was, das kam jetzt so von mir, aber ja, also wirklich so dieser konstante Prozess, den man da einfach durchmachen muss, dass das hoffentlich irgendwann nicht mehr ganz so verbreitet ist, aber
ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man es weiß und dass man sich da auch reflektiert. Und nur weil ich zum Beispiel vor 5 Jahren auf irgendeinem alten Kommentar, wo auch immer, keine Ahnung, geschrieben habe, ja, das und das voll anstrengend oder so. Was ich nämlich auch falsch finde, ist so Cancel Culture, da bin ich gar kein Freund von, leider. Oder keine Freundin. Ich missgendere mich übrigens immer. Ich sage immer, ich bin kein Freund davon und so. Weiß ich nicht. Bin keine Freundin davon. Von Cancel Culture, weil ich der Meinung bin, dass vor 5 Jahren man gar nicht wusste, welche Tragweite Kommentare haben. Vor 5 Jahren war ich ein anderer Mensch. Selbst wenn ich da 26 war und erwachsen, habe ich trotzdem kindliche, dumme, peinliche Ansichten gehabt, an denen ich jetzt gearbeitet habe. Oder auch andere Menschen natürlich. Und habe sicher auch mal falsche Aussagen gemacht und Sachen, auf die ich jetzt nicht mehr stolz wäre. Und trotzdem finde ich es völlig falsch, wenn man dann jemanden deswegen einfach öffentlich quasi so krass cancelt. Deswegen, ich finde es immer wichtig, wie dann halt Reaktionen sind. Wenn man dann halt 3, 4, 5 Mal lügt und versucht, sich rauszureden und gar keine Einsicht zeigt, okay, dann was soll ich machen? Ne? Dann war es das jetzt für mich hier, ich folge dir nicht mehr oder was auch immer. Aber wenn man einfach Reflexion zeigt und sagt, hey, ganz ehrlich, ich weiß, dass das war schlecht, ich bin dieser Mensch aber nicht mehr, dann ist das schon was anderes. Und deswegen ist es eben wichtig, sich da nicht so selbst so zu guilt-trippen und zu sagen, warum bin ich scheiße, sondern eben zu wissen, ah, das war jetzt nicht so gut von mir, aber ich werde an mir arbeiten.
Das nimmt einem ja auch voll die Chance, dann eigentlich sich so zu verbessern, weil man einfach so das hat, irgendwas falsch zu machen, dass man eher so versteinert ist und sich denkt, vielleicht setze ich mich jetzt lieber gar nicht für diese Themen ein, weil man dann letztendlich einfach so viel Hass, sage ich jetzt mal, abkriegen kann. Also das ist ja schon echt schwer, auch also damit umgehen zu können. Das muss man ja auch erstmal lernen. Und einfach, dass einem da so dieser Lernprozess einfach von vornherein genommen wird, ist auch auf jeden Fall der falsche Ansatz, sehe ich genauso.
Ja, finde ich auch. Also ist auch einfach gefährlich, finde ich, weil so gut sein, guter Mensch sein, ist so einfach geworden, wenn man nämlich einfach den Kommentar gegen jemanden liked, der jetzt gerade einen Shitstorm hat. Ah ja, der hat gerade einen Shitstorm, ja gut, dann hat er sich ja verdient. Ich finde dich jetzt auch scheiße so, als bin ich nämlich der Gute. Ja, schwierig.
Ist vor allem auch schwierig, weil eben dann Leute, die wirklich aufklären und die wirklich auch aktiv sind, eben auf Social Media, sich auch sehr angreifbar machen, weil sie eben sehr viel Content produzieren und dadurch auch sehr viele Aussagen tätigen. Und natürlich für eine Person, die halt nur hinterm Bildschirm sitzt, ist es einfach, sich nicht angreifbar zu machen und halt auf alle anderen mit dem Finger zu zeigen, oh, da hat sie jetzt heute aber mal was falsch gesagt, da hat sie jetzt heute mal nicht gegendert oder keine Ahnung. Und das ist halt auch total voll das Problem, weil dann haben halt auch die Leute keine Lust mehr, Aufklärung zu machen, weil sie nur Shitstorms bekommen. Und das bringt dann halt auch nichts so und so weiter, ja.
Ist so. Ich habe auch ganz auf gar keinen Bock mehr, weil ich mir einfach denke, oh Mann, ey.
Ist auch absolut verständlich, weil irgendwann mal hat man auch einfach keine Lust mehr, gegen diesen Hate anzukämpfen. Jetzt noch ein bisschen zu einem anderen Thema, und zwar würdest du sagen, dass diese klassischen veralteten Rollenbilder auch auf Männer Druck ausüben oder dass die nur davon profitieren?
Nee, ich denke auch, dass es Druck ausübt. Definitiv. Also mir wird ja mal vorgeworfen, dass ich Männer hasse. Das ist absolut gar nicht der Fall. Mir tun diese Leute oft leid, vor allem die mir dann auch drunter schreiben, dass ich, du hasst uns nur, bla bla bla, du versteinerst nur die Fronten. Nee, tue ich nicht. Du bist einfach nicht bereit zuzuhören und fühlt sich jetzt auch davon bedroht, dass jetzt Frauen sagen, so, das geht nicht, halt dann mal so nach dem Motto. Natürlich nicht so, aber dass man einfach mal sagt, hey, wie du mit uns sprichst, das geht so nicht mehr und ich erlaube es dir nicht, Punkt. Dann so, wie, du erlaubst, was denkst du, wer du bist? Ja, ich bin ein eigener Mensch, Punkt. Und wenn man dann einfach ruhig bleibt, während dann immer nur Aggression und Hass entgegengeschlägt kommen, dann habe ich das Gefühl, vor allem Männer nicht klar, weil es eben nie so war. Weil wenn die was gesagt haben, war es am Ende eben, war es so. Und jetzt eben nicht mehr. Und das kann schon destabilisierend wirken auf die eigene Realitätserfahrung. Das denke ich schon. Ne?
Ja, und ich denke mal, dass Männer auch teilweise selber irgendwelche Vorstellungen von Männlichkeit haben, die sie dann auch erfüllen möchten oder sich gezwungen fühlen, das sie diese eben erfüllen müssen, dass sie dann eben stark sein müssen und auch so rüberkommen sollten und sich da aber teilweise vielleicht gar nicht so wohl in der Rolle fühlen. Und ich weiß nicht, ich finde das auch ein bisschen problematisch.
Definitiv, klar. Also ich denke auf jeden Fall, dass Männer unter dem Druck der Gesellschaft nicht selten zerbrechen sogar. Depressionen werden bei Männern viel seltener erkannt, viel, viel seltener. Suizidrate bei Männern ist auch hoch. So wie es zum Beispiel in der Medizin ist, bei Frauen werden Herzinfarkte oft nicht erkannt, weil es andere Symptome sind als bei Männern. Und dementsprechend werden Depressionen sehr oft bei Männern nicht erkannt, weil, hey, bist doch Mann, was holst du denn jetzt so nach dem Motto, ne? Definitiv, das ist immer noch ein großes Problem.
Das fängt ja auch dann oft schon im Kindesalter an, wenn Jungs irgendwie gesagt wird, so, du bist doch ein Mann, du darfst nicht weinen, so, bleib doch stark.
Und warum läufst du wie Mädchen? Mhm. Für beide Seiten scheiße. Deswegen, ich sage auch immer, Feminismus ist nicht für Frauen.
Ja, wenn das Männer mal verstehen würden, dann wären wir wirklich weiter.
Ja, definitiv. Aber oft wird Feminismus als Kampfansage verstanden gegen Männer, gegen die gemeinen, bösen Männer, die wir hassen. Nee.
Vor allem haben sie, glaube ich, auch oft Angst, dass ihnen was weggenommen wird, aber ihnen, also vielen Männern ist, glaube ich, gar nicht bewusst, dass wirklich Feminismus auch so viele Vorteile hätte für alle Mitglieder der Gesellschaft. So. Und ja, das ist schwierig irgendwie. Da vielleicht sollte man da irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit drauf lenken.
Auch so.
Ich würde jetzt noch mal kurz zu den Geschlechterrollen selbst und den toxischen Beziehungen so zurückkommen. Und zwar, vielleicht kannst du noch mal kurz beschreiben, was genau, weil du vorhin auch schon gesagt hast, dass der Begriff toxisch, man sagt es ja auch zu Plattformen sehr oft, also dass es schon so ein bisschen zu oft eigentlich verwendet wird. Da gibt es einfach, also dass es eigentlich viel zu verbreitet mittlerweile der Begriff ist, aber man da eigentlich schon was Konkreteres so ein bisschen drunter versteht und was eben genau eine toxische Beziehung eigentlich ist, was die beinhaltet, also wie da diese Strukturen so letztendlich ablaufen und wie eben diese Geschlechterrollen da mit reinspielen.
Naja, toxische Beziehungen sind halt auch sehr subjektiv, ne? Jeder hat seine eigenen Boundaries, seine eigenen Grenzen, die auch, wo es den einen Menschen gar nicht betrifft, der andere daran zerbricht. Also ne, das ist tatsächlich auch ein subjektives Ding bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn es dann natürlich so um Abuse geht, also um Missbrauchshandlungen, körperlich oder emotional oder verbal, dann sind Beziehungen halt einfach toxisch. Und toxisch heißt nicht, wir streiten den ganzen Tag, sondern toxisch heißt dann eher, wir streiten uns gar nicht mehr, weil ich sowieso klein beigebe und mich nach und nach verliere, weil ich Angst vor dir habe. Und das ist eben eher das Toxische. Und toxisch wird ganz oft verwechselt mit unangenehm mittlerweile. Das ist aber nicht das Gleiche.
Ja, ich glaube, das verwechselt man sich auch bestimmt oft, was du jetzt auch gesagt hast mit dem Streiten, dass man sich so denkt, ja, aber wir streiten uns ja nicht irgendwie, das kann ja gar nicht schmerzhaft dann letztendlich sein, wenn man davor irgendwie so ein bisschen Angst hat und dem Ganzen so ein bisschen aus dem Weg geht. Aber ich glaube, dass vielen auch einfach nicht so bewusst ist, was eine toxische Beziehung eigentlich beinhaltet. Und ja, man hört ja auch wirklich oft, dass man das einfach auch erst danach dann, wenn man es hoffentlich geschafft hat, sich aus dieser Beziehung zu befreien, dass einem dann erst auffällt, was für toxische Strukturen da eigentlich so geherrscht haben.
Definitiv, ja.
Kannst du da vielleicht irgendwelche Tipps geben, also für Menschen, die sich eben in einer toxischen Beziehung befinden, wie man sich davon lösen kann, wie man da ausbrechen kann?
Das ist sehr schwierig. Also das ist so, als ob du mich fragst, frag doch mal einen alkoholsüchtigen Menschen, wie er aufhört, Alkohol zu trinken. Ja, einfach lassen. Gut, super. Einfach trennen. Ist nicht so einfach, weil durch diesen ständigen Hormonrausch, Dopamin, Adrenalin, Angst, Freude, Angst, entstehen einfach auch Abhängigkeitsverhältnisse. Also ich kann nicht einfach sagen, ja, trenn dich halt. Das geht einfach nicht. Dementsprechend, ich habe immer in meinem Buch geschrieben, schreib Listen auf, weil oft neigen Menschen dazu, Situationen im Nachhinein zu verschlimmern und oder zu verharmlosen. Dass du einfach sofort in der Situation aufschreibst, möglichst sachlich, nicht, ja, er hat dann besonders laut geschrien oder so, oder ich, möglichst sachlich eben zu beschreiben, was passiert ist und sich dann immer vor Augen zu führen, weil man vergisst dann auch mal gern was und so, wow, so schlimm war es ja gar nicht. Und dann eben so für sich selbst ein bisschen Tagebuch halten und sich auch immer einer Person anzuvertrauen. Weil oft ist es am Ende so, wenn man dann sich traut, was zu erzählen nach 3 Jahren, kommen dann leider, auch wenn das kein besonders gutes Zeichen ist von einer empathischen Person, aber es ist leider so, dann auch so Nachfragen wie, ja, warum hast du denn darüber geredet, wenn es schlimm war? So, deswegen, das sind so meine Haupttipps.
Wie kann man denn vielleicht auch als Person reagieren, weil du jetzt gesagt hast, dass man also sich eben an Freunde vielleicht oder Familie oder sowas auch wenden soll. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch in der Situation dann, also ich war auch schon ein bisschen in der Situation und ich muss sagen, ich wusste überhaupt nicht, was ich, also ist auch schon wieder ein bisschen her, so da war ich noch ein bisschen jünger und war dann auch super verunsichert, was das angeht, weil wie man da jetzt vielleicht auch hilft, wie man den vielleicht bei, oft erkennen die ja oder erzählen die dann so Sachen, man denkt sich so, okay, das klingt für mich jetzt nicht so ganz gesund, aber man will sich ja jetzt auch nicht so direkt in die Beziehung irgendwie so einmischen und dann sagen so, das ist falsch, sondern also wie kann man da vielleicht auch als Person damit umgeht, der das so anvertraut wurde? Hast du da auch irgendwelche Tipps vielleicht?
Naja, ich würde halt einfach schon einmal ehrlich darüber sprechen und sagen, hey, das hört sich für mich nicht gesund an. Ich kann dir da nur dazu raten, mal drüber nachzudenken, ob du das so in deinem Leben möchtest und weiterführen willst. Aber viel mehr kannst du da nicht machen, weil du diese Person dann immer weiter wegpusht. Es ist, wie gesagt, wie mit einem Abhängigkeitsverhältnis. Es bringt auch nichts, dann 20 Mal zu sagen, hör jetzt endlich auf zu saufen, du dumme Sau. Das ist ja, es geht ja einfach nicht. Ja. Ne, das ist ja erstmal eine Krankheit, das ist ein Abhängigkeitsverhältnis, das ist Blamen, also es geht nicht. Ich habe dann auch oft Nachrichten bekommen, ja, ich habe dem jetzt selber geschrieben, dass er sie in Ruhe lassen soll. Dadurch verlierst du deine Freundin wahrscheinlich noch mehr und wenn sie dann bereit ist dazu, das zu sehen oder zu gehen, ist sie ganz alleine, weil die Freundschaft schon kaputt gegangen ist und dann wird es umso schwerer. Also ich würde einfach immer dazu raten, da zu sein und Hilfe anzubieten.
Ja, also mehr der Fokus auf dem Zuhören letztendlich und einfach so ein bisschen die passive Rolle, aber so die Stütze.
Kommt halt auch an, bis es dann zu körperlicher Gewalt oder so kommt, ne?
Natürlich, das ist dann.
Aber generell ja, weil das braucht man dann eher als Finger zeigen oder eben massives Eingreifen. Das wirkt halt nur, es spielt nur eine Abwehrhaltung rein.
Kannst du vielleicht noch erklären, wie dann eben so veraltete Geschlechterrollen und toxische Beziehungen zusammenhängen können? Also ob so diese Geschlechterbilder irgendwie auch einen Einfluss darauf haben, dass es zu toxischen Beziehungen kommt?
Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es dann vor allem, wenn Männer halt sagen, ich bin der Mann im Haus, du musst auf mich zuhören, du darfst nicht rausgehen, du darfst nicht mit dem und dem reden. Und sie dann denkt, okay, das war schon immer so, ne, das ist halt unsere Tradition, das war bei meinen Eltern auch so oder so. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich auch da reinspielt, weil man denkt, wenn das früher so war, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein.
Wir haben ja vorhin auch schon so ein bisschen, oder haben jetzt schon ein paar so Tipps, die man so verinnerlichen kann hoffentlich, wie man mit solchen Situationen umgeht. Was mich auch wirklich interessieren würde, ist, wenn man in einer normalen Unterhaltung, also das ist jetzt nicht mehr ganz so zu den toxischen Beziehungen, aber wenn man so im Alltag auch gerne online einfach mit problematischem Verhalten so in Kontakt kommt. Also sagen wir, du unterhältst dich über komplett was anderes und dann sagt die Person einfach irgendwas Sexistisches oder in die Richtung. Also wie gehst du damit um? Sprichst du das dann direkt an? Weil ich finde das, also in manchen Situationen fällt mir das absolut gar nicht schwer. Da sage ich einfach so, willst du vielleicht nochmal überdenken, was du gerade gesagt hast? Ich meine, oft wissen die Leute ja, dass das nicht war, was sie gesagt haben. Aber oft in Situationen, ich weiß nicht, als Beispiel jetzt so am Arbeitsplatz, was weiß ich, irgendwas in die Richtung, fühlt man sich da vielleicht ein bisschen unwohl, sowas anzusprechen, was natürlich eigentlich blöd ist, weil man man sollte ja schon so ein bisschen darauf aufmerksam machen. Und wie löst du das Problem? Also sagst du da immer was oder hast du da Situationen, wo du sagst, so, da halte ich mich auch eher zurück?
Naja, es kommt halt immer darauf an, wie das Beziehungsverhältnis ist, in dem man steht. Und die Intention dahinter finde ich auch mal wichtig, ob die Intention jetzt wirklich ist, eine Personengruppe zu diffamieren und degradieren, oder ob die Person es vielleicht einfach auch nicht besser weiß und gar nicht verletzen möchte. Dementsprechend kann man dann natürlich auch anders handeln, wenn man Dinge anspricht. Also ich würde, glaube ich, keinem 85-jährigen Opa sagen, das darfst du jetzt aber so nicht mehr sagen, wenn er nicht im Berufsleben ist oder sonst was, irgendwas. Außer er hat jetzt gesagt, ja, weiß nicht, alle Ausländer raus oder so, dann ist das natürlich nochmal was anderes, aber das meine ich nicht. Ich meine nicht aktiv schwerst rassistische Sachen, sondern ich meine solche Sachen wie, guck mal, die kleine Maus oder so zu einer Frau. Da würde ich dann schon sagen, komm, Opa, das sagt man eigentlich nicht mehr oder so, aber da würde ich mich jetzt nicht tot diskutieren, da bin ich auch ganz ehrlich. Weißt du, wenn das dann ein 45-jähriger CEO zu mir sagt, dann mache ich aber drei Fässer auf. Das ist mir dann auch scheißegal. Aber wie gesagt, wenn das ein Opa ist, der das auch nicht mehr eklig meint oder so, sondern einfach denkt, dass das nett gemeint ist, da bin ich ehrlich, da würde ich nicht sagen, das kann dann vielleicht auch falsch sein, aber da frage ich mich auch immer, okay, welchen Sinn verfolge ich jetzt auch hier hinter? Ist das nur, um diesem Menschen dann noch die letzten drei Jahre das Gefühl zu geben, dass er total beschissen ist? Komm, weißt du, der hat ja keinen aktiven Einfluss mehr im Berufsleben, online, sonst wo, weißt du? Hört sich ganz gemein an, aber es ist halt einfach so, man muss halt immer abwägen, welchen Nutzen hat dieses Überkorrigieren jetzt? Aber wie gesagt, was hat diese Person gesagt? War es schwerst rassistisch oder frauenverachtend oder war es vielleicht intentioniert, nett, aber die Ausführungen eben 1950? Das sind alles so ganz viele Nuancen, die mich dann entscheiden lassen, wie ich auf etwas reagiere. Und das ist natürlich nicht hier der Fahrplan Moral Tara, auf gar keinen Fall. Aber das ist wirklich für mich.
Ja, ich finde es immer super spannend zu hören, wie da andere damit umgehen, weil ich habe jetzt schon auch von vielen gehört, dass sie damit so ein bisschen Problem haben und mir geht das selbst auch oft so, dass ich mir in solchen Situationen dann denke, so, okay, sage ich jetzt was? Weiß die Person eigentlich, dass das jetzt vielleicht nicht so gut war? Und das fällt mir dann schon manchmal leider auch ein bisschen schwer. Deswegen finde ich es sehr interessant auch zu hören, wie einfach andere damit umgehen. Hat sich das bei dir in den letzten Jahren dann auch so ein bisschen verändert oder warst du schon immer so, dass du dann bei dem CEO gesagt hast, nee, so geht's nicht?
Nee, ich war schon immer so.
Ja. Auch in Partnerschaften. Also das würde mich zum Beispiel auch interessieren. Ich weiß nicht, also zum Beispiel, wie war das für dich, wenn du jetzt einen Mann kennengelernt hast und dann, ich weiß nicht, in der Anfangs-Dating-Phase hast du dann das auch mit, weiß ich nicht, Rollenbildern und so manchmal angesprochen, wenn du das Gefühl hattest, so der andere ist da vielleicht nicht so ganz aufgeklärt oder wie lief das immer bei dir?
Ich habe sofort gesagt, was ich will, was ich denke, was ich meine. Und wenn die Person nicht einverstanden ist, ja, tschüss, sorry, aber da mache ich gar keine Abstriche, weil es mein Leben und meine direkte Partnerschaft, also da war ich immer schon sehr direkt.
Das und ist wie ist deine Erfahrung, wie dann Partner eben damit umgegangen sind?
Also ich hatte nie jemanden, der rückständig war. Okay. Ich hatte jemanden, der toxisch war. Oder die Dynamik dann auch toxisch wurde tatsächlich. Gut, er hat mich mehrfach betrogen, es war auch nicht so nett. Aber generell hatte ich nie, aber ich weiß auch nicht, ich will jetzt hier niemandem irgendeine Erfahrung absprechen oder so, aber ich finde, oder ich habe die Erfahrung gemacht, die jetzt nicht universell gelten muss, dass man schon merkt in den ersten Konversationen, wie jetzt überhaupt das Frauenbild ist oder das Beziehungsbild. Ich kann mir schwerer vorstellen, dass man jemanden kennenlernt und sich datet und datet und datet und dann irgendwann merkt, ja übrigens, ich finde, Frauen sollten keinen Job haben. Wild Take. So, das hätte ich irgendwie vorher gemerkt, glaube ich. Deswegen bin ich noch nie in so einer Situation gewesen, dass ich so weit mit einem Menschen gegangen bin, der dann ganz komische Sachen gesagt hat.
Glaubst du, das verbessert sich jetzt auch über die Jahre, auch also im Hinblick auf Social Media, dass da die Geschlechterrollen dann doch nicht mehr so veraltet sind? Also wie ist da so deine Prognose, wie wird sich das jetzt in den nächsten 5 Jahren, sage ich mal, verändern?
Ja, ich glaube leider, dass sich die Bubbles, die linke und altertümliche TikTok, was auch immer Bubble, ich glaube leider eher, dass sich die von verhärten werden und dass es immer schwieriger wird, dass immer mehr auf traditionell und die andere Seite auf gar nicht traditionell pochen wird und wir diesen Mittelweg, den wir alle anstreben, irgendwie nicht finden werden. Es ist jetzt nicht die positivste Einschätzung, aber wie ich das beobachte, seit über 1,5 Jahren jetzt tatsächlich, ist die Entwicklung immer krasser in eine Richtung, die wir alle irgendwie nicht so toll finden. Ich glaube, es liegt eben auch daran, dass wir auch keine Durchatmung oder Durchatempause, Durchschnaufpause, was auch immer, haben. Immer wenn wir denken, die erste Krise ist bewältigt, kommt ein neuer Krieg und dann noch was und noch was. Das ist halt einfach sehr viel, was sehr viele Menschen radikaler denken lässt in allen anderen Dingen. Und dazu gehört eben auch Partnerschaft. Das kann ich mir nur so erklären.
Du hast ja jetzt gerade auch schon von Bubbles gesprochen. Würdest du sagen, dass deine Aufklärungsarbeit eben auch Leute außerhalb deiner linken feministischen Bubble erreicht? Also dass es wirklich auch Leute erreicht, die sich noch nicht so wirklich mit dem Thema befasst haben und bei denen dann auch ein Umdenken stattfindet?
Mittlerweile schon. Mein Buch, was ich jetzt gerade schreibe, ist auch ein bisschen für eben nicht diese Bubble geschrieben, weil ich eben nochmal ganz unten anfange und nicht die ganze Zeit sage, internalisierte Misogynie, sondern eben auch sagt, ja, guck mal, das hieß früher so und so und dies und das. Weil Klassismus zum Beispiel für mich auch ein wichtiges Thema ist. Ich denke, viele Leute wissen einfach gar nicht, was internalisierte Misogynie heißt. Das Wort ist länger als, weiß nicht, Eheurkunde, gar kein Plan. Es ist einfach todeslang. Und das finde ich dann auch immer sehr privilegiert, wenn dann der eine vom Gymnasium so und so sich mit dem anderen vom Gymnasium so und so unterhält in Hamburg-Blankenese bei einem schönen Roséwein abends, wie wir alle bitte besser gegen Misogynie kämpfen sollten. Ja, super, aber du bist ja auch nicht das Problem. Das Problem, oder wahrscheinlich auch, aber das Problem ist auch nochmal ganz woanders und da muss man eben eher angreifen. Ja.
Aber da ist ja wahrscheinlich auch das, wie hast du es genannt, Infotainment oder so? Wie
Infotainment. Genau. Ja, deswegen mache ich das so. Deswegen werde ich da manchmal auch so von radikalen FeministInnen bisschen gehatet, so ja, du kannst es dir leisten, darüber einen Spaß zu machen, du bist ja gar nicht eine marginalisierte Gruppe, aber ich kann es halt nicht allen recht machen und ich sehe das nicht so, ich kann es mir leisten, Spaß darüber zu machen, ich mache es aber nicht, weil ich es so witzig finde, sondern weil ich eben mehr Menschen erreichen will. Und wenn man in seiner ganz kleinen, ultra radikalen Bubble untereinander austauscht und sich gegenseitig bestärkt, wie toll man ist, ja, schön. Aber das wissen wir ja alle schon. Wir müssen halt ein bisschen weiter raus.
Ja. Wie gehst du dann auch mit so, also dich trifft ja schon dann auch viel Kritik in der Hinsicht. Wie gehst du damit so persönlich um? Hast du da irgendwelche Coping-Mechanismen oder hast du so die erstrebte Mauer errichtet, wo du sagst so, scheiß drauf, berührt mich gar nicht?
Interessiert mich überhaupt nicht.
Okay.
Bin ich ganz ehrlich, interessiert mich nicht. Weil das ist dann irgendein Leon und Luca, der ist halt gerade 15 und hat dann morgen schon wieder vergessen, was er gestern über mich gesagt hat. Und dann 15 Jahren darüber nach und denkt sich, ja, okay, vielleicht war es doch nicht so dumm. Mhm. Das hat halt keinen Wert. Diese Aussagen haben überhaupt gar keinen Wert. Wird das jetzt ein 38-jähriger gestandener Mensch zu mir sagen, mit validen Argumenten, warum ich einfach fucking piece of shit bin, dann würde ich mir Gedanken machen, so, oh. Aber wenn es halt ein 15-Jähriger sagt, der dann halt um 23.03 Uhr das Handy weglegen muss, sonst gibt es WLAN-Verbot, ja, weil okay, ja. Cool.
Ja. Siehst du die sozialen Medien allgemein eher so als Fluch oder Segen? Also weil es verbreiten sich natürlich so diese veralteten Rollenbilder zum Beispiel ja viel schneller. Auf der anderen Seite findet man auch viel leichter ja, Accounts wie zum Beispiel deinen, wo man einfach sich aufklären lassen kann und die einen einfach auch Infos geben zu solchen Themen. Und das ist ja so ein komplett zweischneidiges Schwert. Also wie siehst du das?
Also ich glaube nicht, dass ich dir eine Antwort darauf geben kann, ob ich Social Media als Fluch oder Segen bezeichne, weil das extremste Unterschiede sind. Ich glaube, dass ohne Social Media es einen viel schlimmeren Krieg gäbe in der Ukraine. Die ganze Welt schaut zu. Deswegen glaube ich nicht, dass es, ja, wie es auch immer schlimmer werden könnte, aber ich glaube, Social Media steuert schon sehr viel und man kann eben nicht mehr alles willkürlich machen, weil alle gucken zu in Echtzeit. Man kann es nicht kontrollieren. Ich glaube, dass die Welt dadurch einerseits ein sichererer Ort ist und andererseits eben gar nicht überhaupt in Nordkorea und Co., wo Leute dann immer mehr abgeschottet werden, immer mehr drangsaliert werden. Ich finde es ganz schwierig und vielleicht sogar unmöglich zu beantworten, ob Social Media ein Fluch oder ein Segen ist, weil man weiß nicht, ob die Sachen, die verhindert werden durch Social Media, überhaupt erst passiert werden, hätte sich die Sachen nicht 10 Jahre in sozialen Netzwerken hochgeschaukelt und. Ich glaube, viele Radikalisierungen, wie zum Beispiel diese ganzen Inkels und Manosphere erfolgen erst dadurch, weil sie online vor allem die ganze Zeit sehen, wie es feministischer wird. Es ist ganz, ganz schwierig zu beantworten. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Und ich glaube auch nicht, dass es eine allgemeingültige Antwort darauf gibt, tatsächlich, wenn man das große Ganze sieht. Also, keine Ahnung.
Ja.
Maria wollte auch noch was sagen.
Ja, tatsächlich sind wir jetzt auch am Ende unserer Fragen angekommen. Vielen lieben Dank, Tara, für deine Zeit, für das tolle Gespräch. Wir haben uns wirklich sehr gefreut.
Danke auch an euch.
Und ja, vielen Dank.
Genau, also wenn ihr mehr zu Tara erfahren wollt oder einfach auch ihren Content genießen wollt, dann findet ihr sie auf Instagram unter Was Tara sagt. Also verlinken wir dann auch in den Shownotes oder eben auch auf TikTok unter Was Tara sagt. Und genau, jetzt kommt dann auch bald ihr neues Buch raus. Das verlinken wir dann auch. Das könnt ihr dann alle fleißig vorbestellen. Und ja, genau, an dieser Stelle dann auf jeden Fall auch vielen Dank an unsere ZuhörerInnen für die Aufmerksamkeit. Und ja, bis zur nächsten Folge. Let's talk about Menschenrechte.
Musik: Jakob von Lauer-Münchhofen.